Sie hören den Artikel Verschwörungstheorien, Kapitel Merkmale und Haupttypen, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Als Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinne den Versuch, ein Ereignis, einen Zustand oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären, also durch das zielgerichtete, konspirative Wirken von Personen zu einem meist illegalen oder illegitimen Zweck. Prinzipiell unterschieden werden Verschwörungshypothesen, die rationale und überprüfbare Aussagen über angenommene Verschwörungen machen, und Verschwörungsideologien, die ihre Stereotypen und monokausalen Vorstellungen über Verschwörungen gegen kritische Revision immunisieren. In diesem Sinne wird der Begriff Verschwörungstheorie zumeist kritisch oder abwertend verwendet. Verschwörungstheorien hat es wahrscheinlich immer gegeben. Nach Vorläufern in Antike und Mittelalter tauchen sie gehäuft in der Zeit der Französischen Revolution auf. Seit dem Jahr 1798 ist die Verschwörungstheorie verbreitet, diese und zahlreiche andere als Übelstand eingeschätzte Phänomene wären das Werk des 1785 verbotenen Bayerischen Illuminatenordens. Ähnliche Vorwürfe werden seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Juden gemacht. Diese antisemitischen Verschwörungstheorien trugen zum Holocaust bei. Antisemitische und andere Verschwörungstheorien sind heute noch in der islamischen Welt weit verbreitet. Verschwörungstheorien waren ein wichtiger Bestandteil der Herrschaftslegitimation des Stalinismus. Diese Beispiele zeigen, wie Verschwörungstheorien zur Konstruktion von Feindbildern und damit zur Legitimation von Gewalt benutzt werden können. Seit dem Zweiten Weltkrieg werden sie insbesondere in den Vereinigten Staaten gegen die Regierung gerichtet. Beispiele hierfür sind das Attentat auf John F. Kennedy oder Verschwörungstheorien zum 11. September 2001. Das Auftreten des Internets hat die Verbreitung von Verschwörungstheorien sehr begünstigt. In diesem Kontext verbreiten sich Fehlinformationen und Verschwörungstheorien zu aktuellen naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen wie etwa dem Klimawandel und Impfungen schnell und unkontrolliert und können somit auch Politikpräferenzen beeinflussen. Die Frage nach den Konjunkturen der Verschwörungstheorien, das heißt, wieso es zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern mal mehr, mal weniger davon gab, wird in der Forschung unterschiedlich beantwortet. So gelten sie etwa als ein Krisensymptom, als ein Residuum mythischen, unaufgeklärten Denkens oder im Gegenteil als Begleitphänomen der Aufklärung. Psychologisch lassen sich Verschwörungstheorien als krankhafte Paranoia deuten, wenngleich die Mehrzahl der Forscher den Anhängern von Verschwörungstheorien keine Geisteskrankheit unterstellt. Häufiger sind Deutungen als Projektionen und als Mittel, in überfordernden Situationen durch Reduktion von Komplexität den Glauben an die Durchschaubarkeit der Realität und die Selbstwirksamkeit des Subjekts aufrechtzuerhalten. Die Neigung, an Verschwörungstheorie zu glauben, scheint nach mehreren Untersuchungen ein Persönlichkeitsmerkmal zu sein. Für Menschen, die an eine Verschwörungstheorie glauben, besteht eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, auch an weitere zu glauben. Aus wissenssoziologischer Perspektive werden Verschwörungstheorien als Form heterodoxen Wissens dargestellt, das durch die Beschreibung als solche marginalisiert werde. In der postmodernen Literatur und in Unterhaltungsromanen sind Verschwörungstheorien ein beliebtes Sujet. Merkmale und Haupttypen. Definitionen: Dem Wortsinn nach ist eine Verschwörungstheorie eine Theorie über eine Verschwörung. Dieses Verständnis ist aber in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zum einen sind Verschwörungstheorien nach dem gängigen Begriffsverständnis keine Theorien im wissenschaftstheoretischen Sinn des Wortes, also keine wissenschaftliche Wissenseinheit, in welcher Tatsachen und Modellvorstellungen bzw. Hypothesen zu einem Ganzen verarbeitet sind und in dem die Tatsachen in ihrer Unterordnung unter die allgemeinen Gesetze erkannt und ihre Verbindungen aus diesen erklärt werden. Laut dem amerikanischen Philosophen Brian Keeley handelt es sich bei so verstandenen Verschwörungstheorien allerdings durchaus um die Erklärungen von Ursachen von Phänomenen der Vergangenheit, weshalb die Bezeichnung Theorie in einem weiteren Sinn zutreffend sei. Zum anderen ist Verschwörung ein negativ konnotiertes Wort. Seine englische Entsprechung Conspiracy bezeichnet den Straftatbestand der kriminellen Vereinigung. Somit impliziert seine Verwendung von ganz wenigen Ausnahmen wie der Verschwörung des 20. Juli 1944 abgesehen, eine Kritik am Handeln der Verschwörer. Verschwörungstheorien gehen oft mit einer dualistischen Weltsicht einher. Sie laden dazu ein, die Welt in Gut und Böse, in Wir und Sie einzuteilen. Auch wenn sie vorgeben, rein deskriptiv vorzugehen, agieren sie vor allem auf dem Feld normativer Aussagen. Der Begriff Verschwörungstheorie wird zudem häufig gebraucht, nicht um normale Kriminalität, Intrigen oder andere alltägliche Verabredungen zu ungutem Tun zu kritisieren. Es geht dann vielmehr um Aussagen über groß angelegte, nachhaltige Einflussnahmen auf ganze Staaten und Gesellschaften bis hin zur Weltverschwörung. In diesem Sinne werden Verschwörungstheorien unterschiedlich definiert. Der österreichisch-britische Philosoph Karl Popper trug wesentlich zur Popularität und negativen Konnotation des Begriffs Verschwörungstheorie bei. In seinem Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde spricht er 1945 von einer Verschwörungstheorie der Gesellschaft. Damit meint er Versuche, soziale Phänomene und historische Ereignisse durch den Nachweis zu erklären, Zitat, dass gewisse Menschen oder Gruppen an dem Eintreten dieses Ereignisses interessiert waren, und dass sie konspiriert haben, um es herbeizuführen. Ihre Interessen sind manchmal verborgen und müssen erst enthüllt werden. Zitat Ende. Für die stereotype Vermutung, hinter verschiedensten Erscheinungen steckten Verschwörungen, die er in der amerikanischen Geschichte und seiner Gegenwart weit verbreitet sah, schlägt der Historiker Richard Hofstadter 1964 die Bezeichnungen Verschwörungsfantasie und paranoider Stil der Welterklärung vor. Er sei gekennzeichnet durch eine apokalyptische Vorstellungswelt, ein manichäisches Freund-Feind-Denken, das nicht nur das absolut Gute und das absolut Böse sehe, welch letzteres ohne Kompromisse vernichtet werden müsse. Dass dies nicht gelinge, werde als weiteres Indiz für die Gefährlichkeit der imaginierten Verschwörer gedeutet. Das Lexikon der Soziologie definiert 1972 Verschwörertheorien bzw. Konspirationstheorien als Argumentationen, mit denen politische Autoritäten im Sinne einer Sündenbocksuche von eigenen Misserfolgen ablenken und ihre Herrschaft stabilisieren würden. Dadurch würden ihre geschichtsphilosophischen Voraussagen und politischen Rezepte gegen Kritik immunisiert. Die Schuld an negativen Entwicklungen und dem Nichteintreffen eigener Prognosen würde nicht bei den Herrschenden, ihren Fehlern und dem utopischen Charakter ihrer Ideologie gesehen, sondern stets bei dem verderblichen Wirken der angeblichen Verschwörer, zu denen jeweils Gruppen stilisiert würden, gegen die in der Gesellschaft bereits Vorurteile vorhanden wären. Der deutsche Historiker Dieter Groh definiert 1987 eine Verschwörungstheorie als einen Versuch zu erklären, wieso guten Menschen Böses zustößt. Zu diesem Zweck werde ein handlungsbestimmtes Geschichtsbild konstruiert, in dem Geschichte als etwas Planbares gedacht werde. Die Verschwörer, die das Böse verursachten, würden als miteinander solidarische und identifizierbare Herren des Geschichtsverlaufs imaginiert, denen eine Gegensolidarität ihrer vermeintlichen Opfer gegenübergestellt werden müsse. Diese Vorstellung sei widersprüchlich, da die Verschwörer als nahezu gottgleich mächtig und gleichzeitig als schwach und besiegbar dargestellt würden. Der britische Historiker Geoffrey Cubitt benutzt 1989 den Begriff Verschwörungstheorien für Konkretionen von allgemeineren Verschwörungsmythen. Letztere definiert er als für wahr gehaltene Erzählungen, die ein bestimmtes Grundverständnis über das Wesen der Dinge und des Geschichtsablaufs transportieren. In diesem Fall, dass verhängnisvolle Wirkungen in der Vergangenheit auf eine bestimmte Verschwörung zurückzuführen seien. Die Verschwörungstheorie wende dieses Grundverständnis auf einzelne aktuelle Ereignisse oder Entwicklungen an. Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen seien gekennzeichnet durch drei spezifische Aspekte. Sie seien intentionalistisch, weil sie die Absichten der Akteure als wirkungsmächtige Ursachen ansehen. Sie seien dualistisch, weil sie die Welt restlos aufteilten in die angeblich einheitlich agierenden bösen Verschwörer und die angeblich ebenso einheitliche, nicht verschwörerische Mehrheit. Und sie seien okkultistisch, weil sie scharf unterschieden zwischen dem Anschein der Welt und ihrer angeblich verborgenen wahren Natur, die es aufzudecken gelte. Diese Überzeugung äußere sich in den von Verschwörungstheoretikern oft benutzten Metaphern des Drahtziehers und des Untergrabens. Der amerikanische Politikwissenschaftler Daniel Pipes definiert Verschwörungstheorie 1998 als real nicht existente, aus Angst befürchtete Verschwörung. Er unterscheidet lokale und Weltverschwörungstheorien, das heißt imaginierte Verschwörungen mit begrenzten und mit unbegrenzten Zielen. Letztere könne sich bis zu einer Lebensanschauung auswachsen. Dann sei von Verschwörungsdenken, Paranoia-Haltung, Mentalität der heimlichen Hand oder Konspirationismus zu sprechen. Weltverschwörungstheorien unterscheidet er nach ihren jeweiligen Feindbildern in zwei Grundtypen. Gegen Geheimbünde wie zum Beispiel Freimaurer oder Illuminaten und gegen Juden gerichtete Verschwörungstheorien. Der deutsche Politikwissenschaftler Armin Pfahl-Traugbär schlägt in einem Aufsatz von 2002 vor, auf das missverständliche Wort Verschwörungstheorie zu verzichten, sondern besser zwischen Verschwörungshypothese Verschwörungsideologie und Verschwörungsmythos zu unterscheiden. Eine Verschwörungshypothese definiert er als Aussage über die Wirkung einer Verschwörung, die aber offen für Korrekturen und Falsifizierungen durch empirische Gegenbelege formuliert sei. Eine Verschwörungsideologie sei dagegen nicht falsifizierbar. Sie setze die Verschwörung, die sie nachweisen wolle, als sicher voraus, sei stereotyp und monokausal. Den Begriff Verschwörungsmythos schließlich definiert er, anders als Cabot, als eine Übersteigerung und Verdichtung einer Verschwörungsideologie, die auch ohne real existierende Verschwörer auskomme und gleichfalls nicht korrekturfähig sei. Gegenargumente und empirische Belege würden nicht zur Kenntnis genommen oder als Beleg für die Existenz einer Verschwörung umgedeutet, wodurch sich der Verschwörungsmythos gegen jede Widerlegung immunisiere. Der amerikanische Philosoph Brian Keeley definiert 1999 Verschwörungstheorie als Vorschlag einer ursächlichen Erklärung eines oder mehrerer historischer Ereignisse durch das Handeln einer vergleichsweise kleinen Gruppe, die im Geheimen agiert. Ganz ähnlich ist die Definition des amerikanischen Philosophen Pete Mandick von 2007, der nur den absichtsvollen Charakter der Handlungen der Verschwörer betont. Auch der australische Philosoph Steve Clark zitiert Keeleys Definition zustimmend und zeigt am Beispiel der verbreiteten Verschwörungstheorie, nach der Elvis Presley seinen Tod 1977 nur vorgetäuscht hätte, dass das Handeln der angenommenen Verschwörer nicht immer verwerflich sein müsse. Der australische Philosoph David Cordy dagegen bezeichnet 2003 die von Keeley definierten Erklärungsvorschläge als bloße Verschwörungserklärungen. Eine Verschwörungstheorie definiert er als Verschwörungserklärung, die in Opposition zu einer offiziellen Version des zu erklärenden Ereignisses stehe. Unter Bezugnahme auf Keeley und Cordy definiert der deutsche Philosoph Karl Hepfer Verschwörungstheorie 2015 als Versuch, wichtige Ereignisse als Folge von Verschwörungen zu erklären, das heißt von geheimen Absprachen und Aktionen zum eigenen Vorteil und zum Nachteil der Allgemeinheit. Von einer Verschwörung zum Guten spreche man ja eher selten. Der amerikanische Politikwissenschaftler Michael Bakken spricht von Conspiracy Beliefs, auf gut Deutsch Verschwörungsüberzeugungen, beziehungsweise einer Conspiracist Worldview, einer konspirationistischen Weltsicht, die durch die Annahme gekennzeichnet sei, eine Organisation agiere böswillig und im Verborgenen. Typisch für dieses Denken sei der Ausschluss von Zufällen. Alles Geschehene werde auf die absichtsvollen Handlungen der Verschwörer zurückgeführt. Der Zweifel an allem Offensichtlichen, nicht sei wie es scheine, es gelte immer eine geheime Wahrheit zu entdecken, und die Annahme, alles sei miteinander verbunden. Nur die Aufdeckung sogenannter geheimer Muster liefere eine Erklärung für die Geschehnisse. Diese Weltsicht könne sich in Annahmen unterschiedlicher Reichweite zeigen. In verschwörungstheoretischen Erklärungen für Einzelereignisse, wie das Attentat auf John F. Kennedy 1963 oder den Absturz von Transworld Airlines Flug 800 im Jahr 1996. In systemischen Verschwörungstheorien, in denen der Verschwörergruppe breitere Ziele bis hin zur Weltherrschaft unterstellt würden, zum Beispiel antisemitische, antikatholische oder antimasonische Verschwörungstheorien. Im Glauben an Superverschwörungen, wenn mehrere Verschwörungstheorien in weltumspannender Weise miteinander verknüpft werden, wie etwa in den komplexen ufologischen Narrativen von David Icke’s oder Milton William Cooper’s. Der deutsche Soziologe Andreas Anton definiert Verschwörungstheorien wissenssoziologisch als „ Spezial - oder Sonderwissen, das Ereignisse, kollektive Erfahrungen oder gesellschaftliche Entwicklungen als Folgen von Verschwörungen interpretiere. Gleichzeitig grenzt er sie von anderen Wissensformen wie Ideologien, Mythen, Alltagstheorien oder bloßen Meinungen ab und ordnet ihnen vier grundlegende sozialpsychologische Funktionen zu: die Reduktion von Komplexität, die Antizipation von Situationsentwicklungen, die Verständigung über Grenzsituationen und die Erzeugung sozialer Gemeinschaft. Der Soziologe und Politologe Samuel Salzborn vertritt die Ansicht, diese Verschwörungsmythen würden nicht geglaubt, weil sie rational und kognitiv überzeugend seien, sondern, Zitat, weil sie ein Weltbild festigen, das gerade nicht den Prinzipien der Aufklärung folgt und lediglich dazu dient, Pseudobelege für Vorstellungen zu liefern, die im Widerspruch zu allen rationalen Erkenntnissen stehen. Zitat Ende. Überhaupt hält er diese Verschwörungsvorstellungen nicht für Theorien, weil sie Wirklichkeit nicht erklären und verstehen wollen, sondern lediglich an ihre psychische Devianz anpassen möchten. Das Ziel der affektierten Mobilisierungsstrategien sei, den Verstand zu suspendieren. Einen Konsens über eine trennscharfe Definition, was Verschwörungstheorie eigentlich ist, gibt es bislang nicht. In den wissenschaftlichen Diskursen sind zwei Begriffe von Verschwörungstheorie gängig. Ein enger, werthafter, der Verschwörungstheorien als irrational, nicht korrekturfähig und so weiter kritisiert, und ein weiter, der darunter sämtliche Aussagen über Verschwörungen subsumiert, ob nun diskussionswürdig oder nicht. Im Folgenden werden zunächst die wissenschaftstheoretisch als unzulänglich bezeichneten Verschwörungsideologien und Verschwörungsmythen dargestellt, dann diskussionswürdige Aussagen und die Schwierigkeiten zwischen beiden zu unterscheiden. Verschwörungsideologien und Verschwörungsmythen. In der wissenschaftlichen Literatur werden verschiedene Gründe dafür angeführt, Verschwörungstheorien, hier verstanden als Verschwörungsideologien und Verschwörungsmythen im Sinne Pfalz-Raukbergs, von vornherein als ungeeignete Erklärungsversuche zurückzuweisen. Popper etwa verweist darauf, dass Ereignisse gemeinhin nicht allein das Ergebnis von Absichten seien. Zu ihrer Erklärung müsste unter anderem auch noch ein ganzes Geflecht anderer Faktoren herangezogen werden, etwa Traditionen, Institutionen, sonstige Rahmenbedingungen, etwaige Gegenabsichten sowie unerwünschte und von den Akteuren nicht intendierte Nebenfolgen ihrer Handlungen. Insofern sei eine Verschwörungstheorie, die ein Ereignis allein aus den Absichten der Akteure erkläre, inadäquat. Dem wird widersprochen von Karl Hepfer, der argumentiert, dass Verschwörer keineswegs alle, sondern nur die für ihr Ziel relevanten Folgen ihrer Handlungen vorausgeplant haben müssen. In den Gesellschaftswissenschaften ist es verbreitet, Poppers Forderung nach Falsifizierbarkeit zur Unterscheidung zwischen rationalen Erklärungen und irrationalen Verschwörungsideologien zu nutzen. Deren Vertreter weigerten sich, anders als Wissenschaftler, die Modelle vertreten, ihre Hypothesen zu explizieren und überprüfbare Bedingungen zu nennen, bei deren Nachweis sie sie für widerlegt betrachten. Gegenargumente und widersprechende Belege werden von ihnen im Gegenteil als gerissene Manipulation der Verschwörer und damit als Bestätigung der Verschwörungstheorie gewertet, die somit gegen jede Widerlegung immunisiert sei. Armin Pfahl-Traugbeer und Helmut Reinalter sehen als Grundlage solcher Verschwörungsideologien und Verschwörungsmythen ein dezidiertes und vereinfachendes Welt - und Geschichtsbild an, das auf der Grundannahme basiert, Strukturen der sozialen Wirklichkeit könnten durch Handlungen von Personen direkt steuernd beeinflusst werden. Diese Handlungen werden monokausal als alleinige Ursache des zu erklärenden Unglücks angesehen. Trotz ihres scheinbar erklärenden Charakters seien sie aber kein unparteiisches Erklärungsinstrument, sondern ein der Feindbestimmung dienendes ideologisch-politisches Werkzeug. Stereotyp würden immer dieselben Minderheiten als persönliche Verursacher alles Bösen herangezogen und dämonisiert. Der Berliner Historiker Wolfgang Wippermann sieht den Glauben an den Teufel als das personifizierte Böse, als ideengeschichtliche Wurzel aller Verschwörungsideologien an. Dieter Groh und der deutsche Historiker Rudolf Jaworski erklären mit dieser drastischen Reduktion der Komplexität historischer Ereignisse und der Harmonisierung kognitiver Dissonanzen im Geschichtsbild die Hauptfunktion von Verschwörungstheorien. Menschen in Stresssituationen fühlten sich entlastet, wenn sie eine Erklärung für das Böse erhielten, das ihnen widerfährt. Daraus resultiere ihre große Anziehungskraft. Hinzu komme noch die Funktion, dass Verschwörungstheorien in der Propaganda totalitärer Regime eine Erklärung auch für das Nicht-Eintreten der geschichtstheologisch oder geschichtsphilosophisch vorhergesagten Utopie darstelle. Nach dem deutschen Politikwissenschaftler Tobias Jecker sind Verschwörungsideologien zwar durch eine scheinbar große Logik und Kohärenz gekennzeichnet, die aber in Wahrheit nicht existiere. So würden willkürlich Zusammenhänge zwischen Tatsachen herbeikonstruiert, Zufälle würden bestritten, komplexe Zusammenhänge würden stark vereinfacht, Belege würden mitunter gefälscht oder man beziehe sich auf nicht genannte Experten und Insider. Als unhinterfragte Arbeitsprämisse werde angenommen, dass wer von einem Ereignis profitiere, es auch verursacht haben müsse, weshalb Verschwörungstheoretiker häufig cui bono fragten. Verschwörungstheorien würden einerseits stets einen Anknüpfungspunkt in der historischen Realität benötigen, um plausibel zu erscheinen. Andererseits müsse die von ihnen angebotene Deutung zu den vorherrschenden Deutungsmustern einer Gruppe, Partei, Nation, Religion oder Kultur passen. Insofern unterscheide sich eine Verschwörungstheorie nicht grundsätzlich von den Mehrheitsmeinungen ihrer sozialen Umgebung, sondern nur graduell. In ihrer stereotypen Beschuldigung immer derselben Gruppen trügen Verschwörungstheorien zur Konstruktion von Feindbildern bei. Nach dem amerikanischen Philosophen Brian Keeley kennzeichne Unwarranted Conspiracy Theories, also Verschwörungstheorien, die nicht den Anspruch erheben können, glaubhaft zu sein und ernsthaft diskutiert zu werden, die Konzentration auf errant data, also auf die Angaben, die der offiziellen Erklärung des Geschehens entweder widersprechen oder in ihr nicht vorkämen. Unglaubwürdige Verschwörungstheorien lieferten immer eine einzige, schlüssige Erklärung für sämtliche Informationen zu dem zu erklärenden Fall. Für diese hohe Vereinheitlichungsleistung würden sie aber einen hohen Preis bezahlen, da Verschwörungstheorien eine Tendenz zur Ausweitung besäßen. Wenn man zum Beispiel annehme, dass hinter dem Bombenanschlag auf das Murrah Federal Building in Oklahoma City eine Regierungsbehörde stecke, nämlich das Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, müsse man nicht nur von sehr vielen Mitwissern ausgehen, sondern auch von Vertuschungsaktionen und Desinformationskampagnen, die ihrerseits noch mehr Mitwisser produzieren würden und wiederum vertuscht werden müssten. Diese immense Zahl an Mitverschwörern, deren Annahme die Verschwörungstheorie nötig mache, sei implausibel, denn einer redet immer, und führe zu einer radikalen, nachgerade nihilistischen Skepsis gegenüber allem gesellschaftlich vermittelten Wissen. Dann würden die Regierung, die Wissenschaft, alle Medien als Teil der Verschwörung oder als von ihr betrogen angesehen werden. Eine Grundannahme, die ihrerseits nicht plausibel sei. In den Sozialwissenschaften gäbe es dagegen immer errant data, da hier keine Erklärung alle Nebenaspekte des Geschehens irrtumslos und vollständig abdecken würden. Der amerikanische Physiker David Robert Grimes entwickelte auf der Grundlage ähnlicher Überlegungen ein mathematisches Modell, mit dem er schätzte, wie lange eine Verschwörung geheim bleiben kann. Aufgrund der 5- bis 6-stelligen Anzahl potenzieller Whistleblower kam er bei den Verschwörungstheorien zur Mondlandung, beim angeblichen Klimawandelbetrug, bei Verschwörungstheorien von Impfkritikern und bei der sogenannten Krebsverschwörung, nach der es schon längst ein Mittel gegen Krebs geben würde, nur würde es von Pharmakonzernen zurückgehalten, auf Geheimhaltungszeiten jeweils unter 4 Jahren. Die genannten Verschwörungen hätten daher aufgrund der hohen Anzahl von Mitwissern längst auffliegen müssen, würden sie real sein. Steve Clark beschreibt Verschwörungstheorien, die keinen Anspruch auf Diskussion erheben könnten, als degenerierende Forschungsprogramme im Sinne des ungarischen Wissenschaftstheoretikers Imre Lakatos. Anders als progressive Forschungsprogramme würden sie keine erfolgreichen Vorhersagen oder Erklärungen leisten, sondern bei Auftauchen neuer Fakten nur ihre Prämissen und Hilfshypothesen ad hoc verändern, um die ursprüngliche Theorie gegen jede Entkräftung zu schützen. Außerdem weist er auf den fundamentalen Attributionsfehler hin, der viele indiskutable Verschwörungstheorien auszeichne. Damit ist die sozialpsychologisch belegte Neigung gemeint, Ereignisse eher auf dispositionelle Faktoren wie die Absichten, Einstellungen und moralischen Qualitäten der Akteure zurückzuführen, als auf situative Faktoren, das heißt auf momentane Umstände, Rahmenbedingungen und das Handeln Dritter. Die Beharrlichkeit, mit der amerikanische Behörden sich weigern, den Absturz eines UFOs 1947 in Roswell, New Mexico zu diskutieren, würde daher auf ihre angebliche Neigung zu verschwörerischem, paternalistischem Verhalten zurückgeführt. Statt auf den situativen Faktor, dass da gar kein UFO abgestürzt ist. Dieser verbreitete Attributionsfehler sei der Grund, weshalb viele Verschwörungstheoretiker so lange an ihren Konstrukten festhielten. Der amerikanische Philosoph Pete Mandick erklärt sämtliche Verschwörungstheorien ipso facto für indiskutabel. Als erst im Anschluss abgegebene intentionale Erklärungen von Ereignissen könnten sie keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben, da die Verursachung historischer Ereignisse prinzipiell nicht beobachtbar sei. Die zahlreichen Faktoren, die dem Ereignis zeitlich vorausgehen, lassen sich ja nicht im Experiment einzeln ausschalten, um zu prüfen, ohne welche von ihnen das zu erklärende Ereignis ausbleiben würde. Insofern seien Verschwörungstheorien, wie alle anderen Kausalattributierungen sozialer Ereignisse, Ergebnisse des Fehlschlusses post hoc ergo propter hoc. Dieses Problem werde noch verstärkt dadurch, dass Verschwörungstheorien den einzigen verursachenden Faktor, der sich belegen ließe, methodisch ausschlüssen, nämlich die erklärten Absichten der Akteure. Diese gelten den Verschwörungstheoretikern prinzipiell als gelogen, da eine Verschwörungstheorie ja definiert sei als geheime Zusammenarbeit einer kleinen Gruppe. Würden die Verschwörer die Wahrheit sagen über ihre Absichten, wäre es keine Verschwörung mehr. Aussagen über reale Verschwörungen und Unterscheidungsprobleme. Tatsächlich gibt es Verschwörungen, und sie sind in der Geschichte oft durchaus wirkungsmächtig. Als Beispiele werden etwa genannt die Attentate auf Julius Caesar 44 v. Chr., Zar Alexander II. Im Jahr 1881 oder Erzherzog Franz Ferdinand im Jahr 1914, kommunistische Versuche in den 1920er Jahren, eine Weltrevolution herbeizuführen, die Watergate - und die Iran-Contra-Affäre oder die weltweiten Machenschaften der CIA und anderer amerikanischer Geheimdienste. Der amerikanische Politikwissenschaftler Jeffrey Bale nennt als Beispiel die italienische Freimaurerloge Propaganda Due, die in den 1970er Jahren Terroranschläge unter sogenannter falscher Flagge inszeniert haben soll, und den Afrikaner Bröderbund, einen südafrikanischen Geheimbund, der für Errichtung und Aufrechterhaltung des Apartheid-Regimes von Bedeutung war. Notwendige Forschung über diese und andere reale Verschwörungen sei unterblieben, weil sich Wissenschaftler mit Blick auf die weit verbreitete Ablehnung von Verschwörungstheorien nicht mit ihnen hätten beschäftigen mögen, um nicht als unseriös zu gelten. Aussagen über reale Verschwörungen dürfen nicht ohne weiteres als Verschwörungsideologien bzw. Verschwörungsmythen abgetan werden. Sie werden als Verschwörungshypothesen, Zentralsteuerungshypothesen, Warranted Conspiracy Theories oder Verschwörungserklärungen bezeichnet und können Anspruch auf ernsthafte Prüfung erwarten. Die Unterscheidung, ob eine Aussage eine Verschwörungsideologie oder eine Zentralsteuerungshypothese ist, ist aber oft schwierig. Als Kriterien schlagen Armin Pfahl-Traugbeer und Helmut Reinalter den Abschottungsgrad gegenüber anderen Erklärungen und ihre Funktion im machtpolitischen Diskurs vor. Verschwörungstheorien, die einen politischen Zweck verfolgen, die der Herrschaftssicherung oder der Aufforderung zu Gewalt dienen, seien Ideologien. Immunisiere sich eine Verschwörungstheorie und lasse keine Möglichkeit offen, sie durch empirische Gegenbeweise zu widerlegen, sei sie ebenfalls unter Verschwörungsideologie anzusehen. Die Unterscheidung sei jedoch nur in einem subjektiven Entscheidungsprozess möglich, in dem zwischen Wahrheit und Unwahrheit unterschieden werden müsse. Keeley bestreitet, dass mangelnde Falsifizierbarkeit das Kriterium für eine Unwarranted Conspiracy Theory ist, die keine Diskussion verdiene. In Fällen, wo ein machtvoller Akteur sich bemühe, alle Indizien für seine Verwicklung zu verbergen, könne Falsifizierbarkeit nicht verlangt werden. Dies sei aber bei realen Verschwörungen gegeben, wie die Watergate- und Iran-Contra-Affäre zeigen, wo Richard Nixon bzw. Oliver North keine Mühen scheuten, die Ermittlungen zu behindern. Warranted und Unwarranted Conspiracy Theories unterschieden sich im Grad an nachgerade nihilistischer Skepsis gegenüber allen gesellschaftlichen Institutionen. Weil dieser Unterschied nur ein gradueller sei, gebe es kein zuverlässiges Kriterium, um eine Verschwörungstheorie von vornherein als nicht diskussionswürdig abzutun. Um eine Plausibilitätsprüfung im Einzelfall komme man nicht herum. Dem widerspricht Steve Clark. Man könne Warranted und Unwarranted Conspiracy Theories sehr wohl klar voneinander unterscheiden, und zwar durch die Vermeidung oder Nichtvermeidung des fundamentalen Attributionsfehlers. Demnach sei gegenüber Erklärungen, die lediglich aus der Disposition der Akteure argumentierten, von vornherein Zweifel angebracht. Jeffrey Bale führt als Idealtypus einer unseriösen Verschwörungstheorie die Protokolle der Weisen von Zion an, in der den imaginierten Verschwörern mehrere ungewöhnliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Sie sollen absolut böse sein, vollkommen monolithisch, global und über Jahrhunderte aktiv, nahezu allmächtig, und sie würden nicht gehindert durch strukturelle Rahmenbedingungen, die normale Menschen nicht kontrollieren oder nicht durchschauen könnten. Aussagen über eine Verschwörung, die diesem Idealtypus nicht entsprechen, in der die Teilnehmer also moralisch ambivalent wären, miteinander auch einmal uneins und mit konkurrierenden Gruppen zerstritten, von begrenzter räumlicher und zeitlicher Reichweite und durch zahlreiche Faktoren in ihrer Wirkungsmacht eingeschränkt, müssten vorurteilslos wissenschaftlich untersucht werden. Karl Höpfer bestreitet, dass man fiktive von realen Verschwörungstheorien, also Aussagen über imaginierte von solchen über echte Verschwörungen, von vornherein unterscheiden könne. Es gebe allerdings Indizien für fiktionale Verschwörungstheorien. Erstens nennt er hier eine asymmetrische Beweisführung, in dem Sinne, dass Verschwörungstheoretiker Indizien, die für ihre Ansicht sprechen, breit herausstreichen, deren Fehlen aber nicht zum Anlass nehmen, an ihr zu zweifeln. Im Gegenteil, dieses Fehlen werde mitunter als Bestätigung des Verdachts gewertet, denn nur sehr mächtige Verschwörer könnten die Beweise unterdrücken oder verschwinden lassen. Verschwörungstheoretiker nähmen also nicht erst an, ihre Aussagen seien wahr, wenn Indizien für ihr Übereinstimmen mit der Wirklichkeit vorliegen, sondern auch schon, wenn die Aussagen ohne Widerspruch zu den anderen Aussagen ihrer Theorie passen. Philosophisch ausgedrückt folgen sie nicht einer Korrespondenztheorie der Wahrheit, sondern einer Kohärenztheorie. Diese und ihr selektiver Erfahrungsbezug mache eine Verschwörungstheorie zu einem Dogma, an dem jeder Zweifel von vornherein ausgeschlossen sei. Zweitens übererfüllen Verschwörungstheorien seiner Meinung nach die Ansprüche, die gemeinhin an die Wissenschaftlichkeit von Theorien gerichtet werden. Die Zahl der Belege sei oft deutlich größer als die in anerkannten wissenschaftlichen Arbeiten. Aufgrund ihrer Unterkomplexität seien diese Theorien im Sinne von Occams Rasiermesser oft überaus sparsam. Das heißt, sie könnten mit ganz wenigen Annahmen ausgesprochen viele Erscheinungen erklären. Der Grad von Vollständigkeit und Widerspruchslosigkeit sei höher als bei gängigen Erklärungen, bei denen ja immer ein unerklärter Rest bleibt. Verschwörungstheorien seien, Zitat, zu schön, um wahr zu sein. Drittens machen Verschwörungstheoretiker laut Höpfer nicht bloß Aussagen über Dinge, die man zu wissen glaubt, sogenannte epistemische Aussagen, sondern Existenzaussagen, etwa, dass es eine weltweite Verschwörung von Illuminaten, Juden, Außerirdischen und so weiter gäbe. Eine solche Aussage hat aber sehr viel weitergehende Konsequenzen für die Aussagen, die man nach Zustimmung zu ihr folgerichtig noch machen kann. Viertens dämonisierten Verschwörungstheorien ihre Objekte. Die Verschwörer würden als nachgerade übermenschlich böse, mächtig und gerissen imaginiert, statt in ihnen einfach normale Menschen mit bestimmten Interessen zu sehen. Fünftens würden Verschwörungstheoretiker mit einer verkürzten Konzeption von Vernunft arbeiten. Zwar würden sie den Verschwörern, deren Tun sie aufzudecken versuchen, ein hohes Maß an instrumenteller Vernunft attestieren, mit der sie ihre angeblichen Ziele zu erreichen suchten. Die Vernünftigkeit dieser Ziele selbst würden sie aber nicht problematisieren. So sei das Ziel, 300 Jahre Geschichte dazu zu erfinden, wie es die Verschwörungstheorie vom erfundenen Mittelalter annehme, in sich ebenso wenig rational wie die angeblichen Bemühungen der amerikanischen Regierung, den UFO-Absturz von Roswell zu vertuschen, anstatt ihn propagandistisch zur Vorbereitung auf den bevorstehenden Krieg mit den Aliens zu nutzen. Andreas Anton, Michael Schätsche und Michael Walter lehnen dagegen in Anlehnung an den Sozialkonstruktivismus Peter Bergers und Thomas Luckmanns formale und inhaltliche Unterscheidungen zwischen rationalen und irrationalen Verschwörungstheorien, zwischen solchen, die eine Diskussion verdienten, und solchen, die ohne nähere Prüfung abgetan werden könnten, als essentialistisch ab. Die gängigen Definitionen des Begriffs, die Verschwörungstheorie als imaginär, ideologisch und nicht wirklichkeitsadäquat stigmatisieren, kritisieren sie als Teil des Kampfes um die Definitionsmacht über soziale Wirklichkeit. Wissenssoziologisch betrachtet gäbe es vielmehr ein Kontinuum von orthodoxen bis heterodoxen Verschwörungstheorien, also von Annahmen, die von der Mehrheit der Bevölkerung, den Leitmedien und anderen Instanzen als Deutungsmodell anerkannt seien, und solchen, bei denen dies nicht oder noch nicht der Fall sei. Dieses sogenannte disqualifizierte Wissen im Sinne Michel Foucaults könne zwar die oben aufgezählten Gefahren beinhalten, es könne aber auch durchaus nützlich sein, indem es etwa helfe, reale Verschwörungen aufzudecken, unterdrückte oder diskreditierte Meinungen transportiere und Zusammenhänge offenlege, die bislang unbekannt seien. Insofern sprechen sich die drei Autoren aus theoretischen und gesellschaftspolitischen Gründen dagegen aus, Verschwörungsdenken pauschal abzuwerten und seine Protagonisten als paranoid zu pathologisieren. Ähnlich betont David Cody, dass Verschwörungstheorien, verstanden als Annahmen, ein Ereignis sei von einer Verschwörung verursacht worden, durchaus wahr, vorteilhaft und/oder gerechtfertigt sein können. Die Delegitimierung solcher Annahmen als Verschwörungstheorien im negativ konnotierten Sinn des Wortes sei oft Propaganda, mit dem Ziel, die Glaubhaftigkeit von Herdenmeinungen oder Erklärungen der Regierung zu erhöhen. In diesem Sinne schade eine solche Verschwörungshetze dem Ideal einer offenen Gesellschaft. Der Artikel Verschwörungstheorien, Kapitel Merkmale und Haupttypen, wurde vom Benutzer Blick am 20. Dezember 2017 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Verschwörungstheorien. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.